Durch die Bank.
Der Podcast zur Digitalisierung der Finanzbranche.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Durch die Bank, unserem Podcast zur Digitalisierung in der Finanzbranche. Unser Gast heute ist Nora Glasmeier vom Bundesverband Deutscher Banken. Sie ist im Bereich Digital Finance tätig und beschäftigt sich dort insbesondere mit künstlicher Intelligenz im Bankensektor. Und genau darum geht es auch in unserem heutigen Gespräch, um die Konsultation der Europäischen Kommission zum Entwurf von Leitlinien für Anbieter und Betreiber von KI-Hochrisikosystemen. Im Kern steht dabei eine zentrale Frage für die Praxis. Wann fällt ein KI-System unter die besonders strengen Anforderungen des AI-Acts und was bedeutet das konkret für Banken? Herzlich willkommen, Nora.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, lass uns doch mal einsteigen, vielleicht ein bisschen allgemeiner in das Thema. Die Konsultation ist ja gerade sehr neu und vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Wenn du den EU-AI-Act und den Digital Omnibus in einem Satz erklären müsstest, worum geht es gerade mit Blick auf den Bankensektor wirklich?
Der AI-Act reguliert KI in kritischen Anwendungsfällen, also in den Anwendungsfällen, in denen Gesundheit eines Menschen oder eben seine Grundrechte beeinträchtigt werden können. Und der Omnibus hat das Ziel, diese Regeln praxistauglich und auch weniger bürokratisch zu machen.
Omnibus bedeutet, einfach gesagt, das ist eine Reihe von Gesetzen, die zusammenlaufen oder zusammen verabschiedet werden, oder was ist das?
Ja, Omnibus ist sozusagen die nachgelagerte Anpassung von Gesetzen. Also der AI-Act wurde ja 2024 verabschiedet. Der Omnibus zielt darauf ab, jetzt schon eine Veränderung vorzunehmen oder eben eine Erleichterung vorzunehmen. Ich habe gehört, Omnibus bedeutet, es soll schnell gehen, obwohl ich glaube, auch Omnibusse können langsam sein. Im AI-Act, was die KI-Verordnung angeht, ist es jetzt wirklich schnell gegangen. Auch dadurch, dass wir das am 2. August die Anforderungen für Hochrisiko-KI in der KI-Verordnung eigentlich gelten würden. Die sollen jetzt aber verlegt werden oder nach hinten geschoben werden. Deswegen ist das Ziel, den Omnibus vor dem 2. August dieses Jahres noch zu verabschieden.
Hochrisiko ist auch das Stichwort. Darum soll es ja heute gehen. Wenn man das hört, High-Risk-AI, also man denkt sofort verboten, teuer, kompliziert, Haftung, all diese Themen. Was davon stimmt denn und was ist eher so ein Missverständnis? Also was heißt High-Risk überhaupt?
Genau, also ich glaube, das Missverständnis, was viele haben, ist, sie hören AI-Act oder eben KI-Verordnung und denken dann, sie dürfen gar keine KI mehr einsetzen. Da herrscht das größte Missverständnis. Das, worauf es ankommt, ist, wofür nutze ich meine KI? Und für Banken gibt es zwei Bereiche, in denen das relevant ist. Einmal im Personalbereich, das ist sektorübergreifend, und einmal bankspezifisch in der Kreditvergabe.
Ja, Kreditwürdigkeitsprüfung, Kreditvergabe, so ein Thema. Kannst du ungefähr sagen, ab wann KI im Kreditprozess nach diesen Leitlinien jetzt zum High-Risk-Thema werden kann oder wird?
Ja, sehr schwieriges Thema. Da ist auch vieles noch im Fluss. Also der AI-Act definiert KI unter anderem als ein System, das einem gewissen Grad an Autonomie agiert und dann eben auch auf eine bestimmte Art seine Umwelt beeinflusst. Also sehr, sehr vage. Und wir sind auch immer noch mit der Kommission im Gespräch, um wirklich da eine saubere Definition hinzubekommen, so dass wir als Bankensektor uns sehr schnell klar machen können, ist es jetzt eine KI oder nicht. Aber grob gesagt kann man sagen, ein KI-System, das dazu führt, dass eine Entscheidung herbeigeführt wird, also ein KI-System, das die Kreditvergabe in irgendeiner Weise beeinflusst, ist Hochrisiko. Wenn es jetzt sich darum handelt, dass eine KI E-Mails sortiert und in die richtige Fachabteilung sendet, ist es nicht Hochrisiko-KI.
Kommt es da auf die Gesamtheit des Prozesses an oder reicht, wenn es einen Teilbereich betrifft? Also wenn zum Beispiel vielleicht die Abgrenzung zwischen vollautomatischer Kreditentscheidung oder einem Score, der menschliche Entscheidung unterstützt. Also reicht das schon aus, wenn der Mensch seine Entscheidung auf einer KI-Vorentscheidung basiert oder betrifft das dann nur vollautomatische Entscheidungen, an denen kein Mensch mehr beteiligt ist?
Es muss nicht vollautomatisch sein. Also ich kann einen Prozess haben, in dem mein KI-System einen Score ermittelt. Dann ist dieser Score oder das System, das den Score ermittelt, eben Hochrisiko KI, auch wenn ich als Mensch den jetzt weiter benutze. Denn ich mache ja den Score gar nicht, sondern die KI macht den Score. Und wichtig ist eben hier, dass die KI sauber agiert oder agieren würde, würde man sie einsetzen. Denn da kann es ja, wenn es dann dazu kommt, dass sie einen Fehler macht, dann wird der Antragsteller, der sich einen Kredit wünscht, falsch behandelt, anders behandelt als die anderen Antragsteller. Das soll mit dem KI-Gesetz verhindert werden. Das ist auch der Kommission ganz wichtig, dass hier alle fair behandelt werden. Und deswegen geht es eben auch darum, den gesamten Prozess zu betrachten.
Ja. Ja gut, leuchtet ja auch ein, wenn die Vorentscheidung falsch ist, dann wird ja auch der Mensch am Ende beeinflusst dadurch. Wie sieht es denn mit sonstigen Anwendungsfällen aus? Wir haben sowas wie Kundensegmentierung, personalisierte Ansprachen. Bleibt das grundsätzlich außerhalb des High-Risk-Bereichs oder gibt es da Grenzfälle oder wie kann man das einsortieren?
Ja, betrachten wir jetzt nur die KI-Verordnung, dann ist das alles nicht Hochrisiko, sondern was Hochrisiko ist, ist der Kreditvergabeprozess. Wenn wir jetzt KI im Marketing benutzen, in der Kundenansprache, dann hat es nichts mit dem AI-Act zu tun. Wichtig ist, wenn ein Kunde KI-Inhalte vor sich sieht oder mit einer KI chattet, dann muss der Kunde darüber informiert sein, dass er jetzt mit einer KI zu tun hat. Aber ich glaube, in diesen Bereichen kommt es viel eher auf den Datenschutz an. Also wenn ich jetzt Kundendaten nutze und die verarbeite, dann habe ich viel eher ein Datenschutzproblem oder muss die Datenschutzgrundverordnung in Betracht ziehen, als dass die KI-Verordnung greift.
Naja, die DSGVO gilt ja auch noch.
Ja.
Ja, ich habe an so einen Fall gedacht, wenn zum Beispiel jetzt Chatbot auf Kundendaten zugreift, um Auskunft zu speziellen Anfragen des Kunden zu geben, das wäre DSGVO dann eher ein Thema und das wäre kein High-Risk-Thema in dem Fall, ja.
Ganz genau. Wie gesagt, es gibt zwei Anwendungsfälle in einer Bank, die unter Hochrisiko-KI fallen. Das wäre das Personalmanagement, also sowas wie die KI entscheidet, ob ich befördert werde oder nicht, ob ich eine Gehaltserhöhung bekomme oder nicht oder ob ich überhaupt eingestellt werde. Also man hört ja auch immer wieder von den KI-Systemen in Amerika zum Beispiel, die auch eine Vorauswahl treffen, welche Bewerber werden überhaupt eingeladen. Und da hat man in den letzten Jahren auch immer wieder gehört, es wurden nur Männer eingeladen oder es wurden nur Bewerber von bestimmten Schulen eingeladen. Und das will man natürlich verhindern, weil es hier auch ganz konkret darum geht, die wirtschaftliche oder sozioökonomische Lage des Menschen nicht zu benachteiligen oder den Menschen in dieser Hinsicht nicht zu benachteiligen. Das ist natürlich bei der Kreditvergabe auch so, denn wenn ich mir einen Kredit wünsche, dann muss ich sozusagen genauso fair wie alle anderen Zugriff auf finanzielle Unterstützung bekommen.
Ja, es leuchtet ein. Bias und diese Themen. Ich glaube, es geht auch manchmal um gewisse Nachnamen, die benachteiligt werden. Wenn der Name auf eine gewisse Herkunft schließen lässt, vordergründig, das weiß die KI ja nicht, ob das stimmt, aber der Bias kann überall zuschlagen.
Genau. Und also wir haben auch viel mit unseren Banken zu der Kreditwürdigkeitsprüfung gesprochen. Jede Bank hat da zwar ihren eigenen Ansatz, aber es ist natürlich ein unglaublich regulierter Prozess. Also unabhängig, ob wir jetzt die KI-Verordnung haben oder nicht, unterliegt der Kreditvergabeprozess den Nichtdiskriminierungsgesetzen der EU und es gibt natürlich auch zusätzliche Anforderungen, die hier greifen, gerade die sich nur auf diesen Prozess beziehen. Da bin ich aber keine Expertin. Ich weiß nur, dass es ein wahnsinnig hochregulierter Prozess ist, um eben zu vermeiden, dass jemand diskriminiert wird und auch um sicherzustellen, dass die Bank eben ihr Risiko angemessen misst oder eben vorhersagt. Das so soll halt sichergestellt werden, dass man einerseits mit den Bürgern fair umgeht und auf der anderen Seite soll sichergestellt sein, dass die Bank sich nicht übernimmt und einfach Geld ausgibt und weiß, eigentlich kriegt sie es nicht zurück. Das würde die Stabilität der Bank gefährden, sowie auch der Wirtschaft in Deutschland oder der EU an sich. Es ist aber, also ich kann hier auch nochmal was hinzufügen, es ist so, dass die Banken in Deutschland und ich gehe davon aus, dass das EU-weit so ist, dass die Banken deterministische Systeme in diesem Prozess einsetzen. Denn es muss ja vorher klar sein, wenn ich bestimmte Daten in das System eingebe, was dann dabei rauskommt. Also es kann nicht sein, dass es sozusagen eine Blackbox ist. Das muss eine Glassbox sein. Das ist auch so, das sind Systeme, die die Banken seit 20, 30 Jahren verwenden. Wir gehen davon aus, dass es keine KI ist, weil es sich um deterministische Systeme handelt. Hier sind wir aber auch aktuell zum jetzigen Zeitpunkt im Gespräch mit der Kommission, die sich da gerade noch aufschlaut sozusagen oder die immer noch in der Diskussion drin ist, die immer noch diskutiert, ob diese Systeme als KI gelten oder nicht. Und wir sind der Meinung, das ist nicht der Fall aufgrund der deterministischen Natur dieser Systeme.
Vielleicht ein anderes, ein verwandtes Thema, Fraud Detection. Das ist ja eigentlich auch eins, das in einer gewissen Weise vielleicht Ähnlichkeit hat zu Themen wie Kreditwürdigkeitsprüfung und Ähnlichem, weil da schon auch Menschen beurteilt werden oder deren Aktionen oder Handlungen beurteilt werden. Aber dafür gibt es in den Leitlinien eine Ausnahme. Was genau hat es damit auf sich?
Fraud Detection gilt inzwischen nicht als Hochrisiko-KI, wenn es wirklich nur darum geht, dass man den Betrug erkennt. Also es geht darum zu analysieren, ob Dokumente gefälscht wurden oder es geht auch um so eine Anomalie-Mustererkennung ohne Bewertung der Zahlungsfähigkeit der Personen, die jetzt Transaktionen durchführen. Und hier ist es auch für uns wichtig als Sektor, die Angriffe und Manipulationsversuche auf die Banken oder auf Transaktionen ist auch aufgrund von KI so in die Höhe gegangen, dass wir ohne KI teilweise gar nicht mehr die Fraud Detection angemessen durchführen können. Und so kann man eben auch feststellen, dass die Nutzung von KI oder der Einsatz von KI im Bereich Fraud Detection zur Sicherheit, zur Stabilität der Bank führt und eben auch zur Sicherheit des Kunden, seines Geldes.
Das heißt, der Unterschied ist eigentlich, dass in dem einen Fall, den wir eben hatten, die Kreditvergabe aufgrund einer KI-Entscheidung beeinflusst werden kann und das dann nicht zulässig ist. Aber in dem Fall wird durch KI nur der potenzielle Angriff festgestellt und dann entscheidet ein Mensch aber selbsttätig darüber noch. Das heißt, es beeinflusst den Entscheider nachher nicht. Kann man das irgendwie so trennen?
Ja, ich finde das schwer, weil jede Bank hat ja ihren eigenen Prozess. Das ist auch oft top secret, damit man eben nicht die Schwächen dieser Prozesse ausnutzen kann. Ich gehe davon aus, dass die KI auch eine Voranalyse macht. Also sowas wie, hier ist keine Auffälligkeit, dann leitet sie die Transaktion weiter. Oder hier ist eine Auffälligkeit, dann wird erstmal die rote Flagge hochgezogen, das wird gefleckt und dann wird normalerweise jemand drüber schauen, genau. Also wie du sagtest, es gibt eine Konsolidation zu Hochrisiko-KI. Das heißt nicht, dass sie verabschiedet sind und gelten, sondern dass das der erste Aufschlag ist, den die Kommission vorgelegt hat.
Mir ging es ja vor allem um die Abgrenzung als vom Verständnis her, dass das eine eben, wie gesagt, die KI sammelt Daten und präsentiert einem Menschen ein Zwischenergebnis und der Mensch trifft eventuell eine falsche Entscheidung aufgrund der Vorarbeit der KI. Und bei Fraud Detection das Umgekehrte eher, dass da eine rote Flagge gehisst wird, dann aber ein Mensch sich den Fall selber anguckt und selbst entscheidet. Von der KI kommt nur die Warnung, hier könnte was sein und wird aber keine Blackbox-Fehlinformation dem Menschen gegeben, der sich nicht mehr selbst informieren kann. Das meinte ich jetzt mit der Abgrenzung.
Genau. Also am Ende ist es natürlich ähnlich. Die KI trifft eine Entscheidung. Der Mensch ist dann derjenige, der darauf agiert. Aber es ist am Ende auch so, dass Fraud Detection natürlich dazu dient, den Kunden zu schützen. Also wenn ich als Kunde, letztes Jahr wurden meine Daten geklaut und irgendjemand hat mein Konto abgeräumt und ich möchte natürlich, dass die Bank schneller agiert, als jeder Mensch das kann. Und das hat sie auch getan, wurde entschädigt. Da bin ich ganz froh, dass sie die KI hat und das Thema Fraud Detection ist eben nicht High Risk, wenn es darum geht, die Sicherheit des Kunden zu garantieren. In der Kreditvergabe ist es so, wenn ich einer Person Geld zur Verfügung stelle, dann kann sie ja damit ihre sozioökonomische Situation verbessern. Und wenn ich jetzt wem auch immer der Person aus Südberlin eine andere Preisquote gebe oder einen Preiszettel vorlege als der Person aus Nordberlin, dann muss sie natürlich für ihren Kredit deutlich mehr zahlen und hat nicht die Vorteile wie die andere Person.
Der AI Act enthält ja einen Filtermechanismus, durch den bestimmte Annex-3-Systeme nicht als High-Risk gelten, trotz Use-Case. Was ist die Grundidee dahinter? Kannst du dazu was sagen oder ist das...
Genau, also Annex 3 enthält die ganzen Anwendungsfälle, die für uns gelten, die Hochrisiko-KI sind, für die Anforderungen gelten. Und der Ausnahmemechanismus oder dieser Filtermechanismus soll dazu führen, dass, wenn ich jetzt ein E-Mail-System habe, eine KI, die meine E-Mails sortiert, dass die nicht als Hochrisiko gilt, sondern meine KI, die KI, die ich einsetze, bekommt alle E-Mails und leitet die dann an die richtigen Fachbereiche weiter. Das ist sowieso nicht KI, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Und laut AI Act oder den uns vorliegenden Unterlagen ist es so, dass Systeme herausfallen können, wenn sie nur unterstützen und keine eigenständigen Entscheidungen treffen oder eben keinen erheblichen Einfluss auf das Ergebnis haben. Leider fällt dann natürlich das Credit Scoring raus, weil die Entscheidung auf Basis des Credit Scores basiert.
Ja, grundsätzlich bei dieser Problematik. Ich meine, vielleicht hat man an manchen Stellen Anwendungsfälle und ist sich nicht ganz sicher, ist das jetzt High Risk oder nicht. Wenn ich jetzt auf Nummer sicher gehen müsste, kann ich über Human in the Loop damit einen sicheren Ausweg schaffen oder kann es da trotzdem zu Problemen kommen? Abgesehen davon, dass ich natürlich einen Menschen einsetzen muss, das ist halt extrem aufwendig.
Das ist aufwendig und wir haben auch Banken, die uns genau diese Frage gestellt haben. Es ist so, dass wenn ich einen Anwendungsfall als Hochrisiko oder als hochriskant kategorisiere, dann kann ich nicht einfach sagen, er ist nicht Hochrisiko, weil ich am Ende des Prozesses einen Menschen habe, der das Ergebnis überprüft. Was aber eben der Fall ist, ist, wenn es Hochrisiko-KI ist, dann ist ja eine der Anforderungen an den Prozess, an die Sicherheitsmechanismen, die eingesetzt werden müssen, dass es Human in the Loop gibt. Also in jedem Hochrisiko-KI-Anwendungsfall muss ich Human in the Loop einbauen und garantieren. Das steht so in den Vorgaben. Wenn es nicht Hochrisiko-KI ist, dann ist es natürlich die Entscheidung der Bank. Also es gibt natürlich auch Prozesse, die nicht High-Risk sind und die Bank sagt trotzdem, hier ist uns wichtig, dass am Ende ein Mensch das Ergebnis prüft.
Thema, das ich persönlich auch sehr interessant finde von dem Hintergrund der Agentic AI. Die Leitlinien besagen, dass mehrere Module als gesamtes System betrachtet werden. Was bedeutet das eben genau für den Fall moderne KI-Architekturen mit mehreren Modellen, Workflows oder eben Agentic AI-Workflows, von denen vielleicht nur ein Agent unter High Risk fällt, die anderen aber alle nicht? Beziehungsweise die umgekehrte Frage, kann man regulatorische Risiken minimieren oder vermeiden, indem man das einfach ein großes System in mehrere kleine zerlegt, von denen nur eins oder zwei vielleicht kritisch sind?
Ja, das wäre auch schön, aber es geht eben um den Prozess. Also deswegen heißt es auch Hochrisiko-Anwendungsfall und nicht Hochrisikosystem. Also ich kann natürlich eine KI einsetzen, die mir den Credit Score berechnet, die wäre dann High Risk, weil sie eben in diesen Prozess der Kreditvergabe eingesetzt wird. Wenn ich aber dieselbe KI Copy-Paste in einen anderen Prozess setze und sie errechnet mir was anderes, dann ist sie nicht Hochrisiko. Also es geht wirklich nur um die Frage, wofür nutze ich die KI, und dann betrifft es den gesamten Prozess bis zur Entscheidungsfindung. Wenn wir uns jetzt Agenten anschauen, hier auch der Hinweis, die KI-Verordnung wurde entwickelt, bevor es überhaupt das Wort AI Agents jemals gesagt wurde.
Ich glaube, vor ChatGPT sogar. Also.
Genau, also der erste Entwurf wurde 21 veröffentlicht, dann kam danach ChatGPT und der zweite Entwurf war dann sehr überarbeitet, um eben diese generative KI auch abzudecken. Jetzt ist es ein bisschen spät, um KI-Agenten noch unterzubringen, aber was hier die kritische Frage ist, ist eben auch, wo setze ich den KI-Agenten ein? Wenn der mir meinen Credit Score berechnet, dann ist der Hochrisiko. Wenn der mit meinen Kunden spricht oder kommuniziert in irgendeiner Weise, muss der Kunde wissen, dass es eine KI ist, und ansonsten gibt es eigentlich keine Vorgaben.
Du hast es eben schon mal angesprochen, die Verschiebung. Es ist jetzt eine Art organisch wachsender Prozess, die KI-Verordnung, und auch der Omnibus und die neuen Regelungen schieben jetzt Termine wieder nach hinten. Zum Teil ist der AI-Act schon in Kraft, zum Teil werden eben Fristen, die für dieses Jahr vorgesehen waren, ins nächste Jahr geschoben. Trotz dieser Verschiebung, kannst du sagen, mit welchen Vorarbeiten Banken jetzt schon beginnen sollten?
Es ist so, der AI-Act ist verabschiedet und der gilt. Und im AI-Act wurden bestimmte Fristen festgelegt, wann welcher Teil der KI-Verordnung greift. Also, wie ich ja vorhin auch schon sagte, die Frist für die Hochrisiko-KI-Anforderungen würde am 2. August greifen. Die wurde jetzt durch den Omnibus nach hinten verschoben. Ob es jetzt in der KI-Verordnung wurde auch angekündigt, dass es eben mehrere Guidelines dazu geben würde, wie die Verordnung wirklich umzusetzen ist. Ob da jetzt noch was kommt, können wir nicht sagen. Wir haben die noch nicht vorliegen. Wir haben einige vorliegen, wie auch die Guideline für Hochrisiko-KI. Da steht aber nichts zu Fristen drin. Was jetzt wichtig ist, ist, dass Unternehmen oder eben vor allem auch Banken sich anschauen, was ist denn bei mir KI, soweit sie das können, weil wir ja aktuell noch in der Diskussion sind, was die Definition angeht. Aber dazu gibt es eine Guideline. Wichtig ist, dass die Banken ein Inventar ihrer KI haben. Sie müssen ja sowieso ein IT-Inventar haben. Jetzt geht es darum, ein KI-Inventar zu haben und dann eine Analyse vorzunehmen. Ist es jetzt Hochrisiko oder ist es das nicht? Das erleichtert den Banken unglaublich viel Arbeit. Also das systematisch und strukturiert zu erfassen und dann zu klassifizieren. Da kann man sich natürlich im Anschluss anschauen, welche Anforderungen habe ich überhaupt für Hochrisiko-KI und wie gehe ich damit um? Viele Banken haben auch schon ihre Governance angepasst. Das heißt, Leitlinien erlassen, sich ums Datenmanagement gekümmert, unter anderem um die Datenqualität oder die Dokumentation. Dann geht es ja unter anderem auch um den Human Oversight. Wo setze ich denn meine menschlichen Kontrollen ein? Das sind einige der wichtigen Punkte aus der KI-Verordnung. Aber vieles, was die Banken eben sehr gut machen können, ist auch auf die bestehende Bankenregulatorik aufbauen. Also es gibt ja, ich bin keine DORA-Expertin, aber die DORA-Verordnung gibt Anforderungen an die IT-Governance für den Bankensektor. Und darauf kann man dann in einigen Bereichen aufbauen. Man kann sich vor allem um die KI-Governance kümmern und das KI-Inventar, das halte ich für sehr wichtig.
Noch eine Frage, die mir durch den Kopf geht. Das ist öfters Thema in mehreren Runden. Der AI-Act, die KI-Verordnung, ist ja hier und da recht negativ besetzt, weil sie halt so dieses Gefühl vermittelt, es ist kompliziert, es ist komplex, es sind überwiegend Verbote und Einschränkungen. Aber könnte das am Ende nicht sogar helfen, Projekte schneller zu genehmigen oder durchzusetzen, eben weil klare Leitplanken gesetzt werden, weil man eben weiß, worum man sich zu halten hat?
Ich finde das ein schweres Thema, denn die Meinungen gehen auseinander. Manche sagen, auch der AI-Act, der betrifft uns nicht so viel. Und viele andere Institute sagen, es ist ein Riesenbrett für uns, das wird uns um Jahre zurückwerfen oder noch weiter zurückwerfen, als wir in Europa schon sind. Die Auswirkungen der Verordnung müssen wir beobachten und im Gespräch bleiben mit unseren Banken. Ich gehe auch davon aus, dass viele Institute da unterschiedlich mit umgehen. Ich glaube nicht, dass Projekte einfacher durchgeführt werden können, nur weil wir die KI-Verordnung haben. Was aber eben wichtig ist, ist, dass es einfach einen guten Prozess gibt. Das kann aber die Bank auch machen ohne die KI-Verordnung. Also wie setze ich Prozesse auf? Wen muss ich mit einbinden? Wie gehe ich vor? Gibt es solche Projektmanagementsystem, woher kriege ich mein Funding? Das macht die Bank ja völlig unabhängig von der KI-Verordnung.
Hättest du denn vielleicht zum Abschluss, wenn du eine beruhigende Botschaft mitgeben dürftest und könntest, welche wäre das?
Ja, das ist natürlich schwer, weil alle die KI-Verordnung anders bewerten. Aber grundsätzlich ist es so, nicht alles in der KI-Verordnung ist negativ. Also vieles bleibt uns ja erhalten. Ich glaube auch, dass man an anderen Stellen Stellschrauben hat, bei denen es sich lohnt, sie anzuschauen. Also zum Beispiel die DSGVO-Vorgaben sind ein Riesenthema beim Einsatz von KI. Aber wenn ich jetzt im Marketing KI einsetze, dann stellt die KI-Verordnung keine Stolperfalle oder kein Hindernis dar. Woran wir als Bankenverband auch stark arbeiten, ist eben das Thema Kreditvergabeprozess, dass wir da nicht doppelt reguliert werden, weil das einfach schon ein sehr regulierter Prozess ist. Wir hoffen, dass wir da einiges erreichen können, aber wir sind auch schon seit Jahren dran, das Thema zu adressieren. Was ich aber auch finde, ist, dass was wenige tun, ist wirklich das Thema Vertrauen in den Mittelpunkt zu stellen. Also der Bankensektor basiert darauf, dass man ihm vertraut. Ich vertraue meiner Bank, dass sie mein Geld aufbewahrt, dass es nicht wegkommt, dass ich, wenn ich eine Transaktion durchführe, das Geld auch sicher ankommt bei der Person, zu der ich sende. Und diese Verordnung, die wir jetzt haben, haben andere Länder ja nicht. Und natürlich funktioniert die Bank auch ohne KI-Verordnung, ist gar kein Ding. Aber was man natürlich auch machen kann, ist zu sagen, unsere KI ist reguliert. Und wenn wir uns die Statistiken anschauen, dann ist ja das Vertrauen in die KI, in KI generell in den USA massiv abgesunken und in Europa sehr stark gestiegen. Also vielleicht liegt es an der Verordnung, vielleicht nicht, aber man kann ja sagen, wir in Europa haben wenigstens uns darüber Gedanken gemacht, welche Risiken bestehen können. Ich weiß nicht, ob das jetzt in die aktuelle Debatte passt, in der es ja wirklich um Wettbewerbsfähigkeit der EU geht. Wenn wir uns das Thema Wettbewerbsfähigkeit anschauen, dann müssen wir natürlich die KI-Verordnung so ausgestalten, dass es kein Hindernis darstellt. Aber Grundrechte müssen halt trotzdem gesichert werden.
Schöner Schlusssatz eigentlich sogar. Nein, ich finde das auch gut. Vertrauen ist eine wichtige Währung. Und wenn Menschen Vertrauen in die Anwendung von KI haben und sicher sein können, dass da vernünftig mit umgegangen wird, auch mit den eigenen Daten, dann kann das durchaus auch positive Auswirkungen haben, denke ich.
Ja, also das Thema Daten ist natürlich Datenschutz. Da kann ich nicht viel zu sagen. Aber wir müssen in Europa eben auch einen Weg finden, unsere Bürger zu schützen. Das macht das EU-Parlament ja auch immer sehr gezielt. Aber es geht eben auch darum, nicht abgehängt zu werden. Und das haben wir natürlich jetzt als Debatte in der EU und versuchen da einen gemeinsamen EU-Weg zu finden.
Ja, spannendes Thema. Also das könnte man noch extrem vertiefen. Das haben wir viel zu wenig Zeit, leider. Aber der AI Act wird uns ja nicht nur noch in Zukunft beschäftigen, der wird ja dauerhaft bleiben. Also
der wird dauerhaft bleiben.
Genau. Und ich bin sehr gespannt, wie die Umsetzung da jetzt aussehen wird in der Praxis, wenn er denn in seiner finalen Form irgendwann steht. Vielen Dank, Nora, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr interessantes Gespräch.
Danke, danke für die Einladung.
Immer wieder gern.
Wir werden unsere Mitgliedsbanken auf dem neuesten Stand halten, was die Entwicklung angeht.
Sehr gut. Ja, dann vielen Dank auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Durch die Bank.
Der Podcast zur Digitalisierung der Finanzbranche.